Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute zum ersten Mal im Podcast, auch wenn wir uns schon mal getroffen haben. Guten Morgen, Erik.
Hallo.
Stell dich doch am besten selber kurz vor, weil es war ja nicht jeder dabei bei diesem Blogger-Treffen auf der Gamescom, wo wir uns gesehen haben.
Ja, es war eine relativ illustre Runde. Nee, also ich mache Videos auf YouTube unter dem Namen Ernst Mocker.
Passt ja perfekt zum Frühstück, der Name.
Ja, genau. Kaffee ist immer gut, vor allen Dingen bei den Videos machen. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass zumindest bei einer bestimmten Art von Videos es immer gut ist, vorher sehr viel Kaffee zu trinken, weil dann redet man sehr schnell. das ist recht hilfreich. Ich mache die Videos jetzt seit einem knappen Jahr und richtig regelmäßig, so seit Anfang Mai. Konzentriere mich hauptsächlich auf das Vorstellen und leichtes Kritisieren von Spielen, auch wenn ich damit vielleicht manchmal etwas übertreibe, so was den Anteil angeht. Hab eine Serie laufen, die erste Eindrücke heißt, und das ist genau das. Ich spiele ein Spiel für so 2 bis 3 Stunden maximal, mach dann so ein 20 bis 30 Minuten langes Video über das Spiel selber, stell das vor, was es genau ist, und sag ungefähr auch, was ich quasi dann davon halte, um Grunde genommen Leuten einen Eindruck davon zu geben, was sie erwartet, wenn sie sich das Spiel holen.
Also so ähnlich wie wir, nur mit Video unterlegt. Also du stehst nicht selber vor der Kamera, sondern du unterlegst Video. Bildmaterial, ja, genau. Vom Spiel.
Genau, quasi so. Und das zu großen Teilen jetzt eigentlich mit Indie-Spielen, ganz einfach, weil es wesentlich mehr Indie-Spiele auch gibt. Teilweise war es ein finanzieller Faktor und es ist auch einfach ein Punkt, dass ich, mein Kanal ist sehr klein und ich kriege großenteils eigentlich, wenn ich Review-Kopien kriege, kriege ich die von Indie-Entwicklern. Mhm. Ab und an auch große Titel dabei, allerdings sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Auch weil es halt, es bringt nicht sonderlich viel, solche Videos dann zu machen, jetzt im Hinblick dahin, dass Leute diese Videos dann auch letzten Endes finden. Es ist bei mir sehr häufig so, dass eigentlich die kleineren Spiele sehr viele Zuschauer in dem Sinne bekommen, ganz einfach, weil das gerade im deutschsprachigen Raum auf YouTube, das war einer der Gründe, warum ich dann angefangen habe, extrem selten diese Form von Videos gibt und vor allen Dingen Indie-Spiele sehr selten eigentlich wirklich prominent irgendwo auftauchen in dieser Form. Das ist im englischsprachigen YouTube-Bereich wesentlich ausführlicher und besser.
Ja gut, da gibt es ja auch mehr Menschen. Also,
ja, auch. Das auch, aber es ist halt auch die Art und Weise, wie es präsentiert wird, ist grundsätzlich.
Ja, bei uns ist es über die Let's-Play-Schiene noch nicht so weit rausgegangen, weil ansonsten, da dazwischen gibt es recht wenig, finde ich, was Video angeht. Die Amateure, sage ich jetzt mal, hobbymäßig, ist fast alles Let's-Play und dann kommen die Video-Reviews eigentlich erst durch Magazine, oder? Also wieder auf der beruflichen Schiene.
Ja, das auch und vor allen Dingen aber auch das Problem bei so Video-Reviews ist häufig, dass man. Und das ist halt der Grund, warum ich dieses Format gewählt habe, weil ich kann da immer noch größere und längere Abschnitte auch von Gameplay anbieten. Das Problem meiner Meinung nach bei sehr vielen Video-Reviews ist, dass sie sehr kurz und komprimiert eigentlich sind. Und um quasi tiefergehende auch bestimmte Mechaniken demonstrieren zu können, muss man dann sehr viel editieren. Und wenn ich sehr viel editieren muss, brauche ich wesentlich mehr Zeit für ein Video. Und dann kann ich halt nicht mehr so viele Spiele vorstellen. Das ist immer so eine Balance. Und eigentlich hat sich eigentlich diese Form von Quick Looks, so das ist einer von den Begriffen, oder diese Ersteindrucksvideos, hat sich eigentlich so quasi etabliert jetzt auf YouTube, wenn es im Grunde genommen um so kritische, in Anführungszeichen, Behandlung von Videos geht. Also das bekannteste Videoserie dazu ist ja Total Biscuit mit den WTFs. Und dann auch noch weitere, also das ist mittlerweile wesentlich weiter verbreitet, dieses Format.
Ja, ist ja auch so zum kurz recherchieren, will ich das Spiel spielen oder nicht, als Kaufentscheidung ja durchaus eine legitime Form der Informationsquelle. Ja. machst du das irgendwie, hast du einen Bezug zu Video, ist es ein Hobby, was machst du sonst so?
Das ist vollkommen Hobby eigentlich in dem Sinne gewesen. Ich bin eigentlich Student momentan noch für die nächsten, ich weiß nicht, 3 bis 4 Monate, ich bin gerade knappe 3 Wochen vor Abgabe meiner Magisterarbeit. Mhm. Ich studiere Anthropologie, also biologische Anthropologie, Psychologie und Biologie in Mainz und bin jetzt halt quasi kurz davor, fertig zu werden. Und diese Computerspielgeschichte und Videogeschichte war für mich eine Sache. Zum einen, weil ich irgendwie Lust darauf hatte und zum anderen auch ganz einfach, weil ich mich immer mehr und mehr eigentlich damit konfrontieren will, dass Leute in irgendeiner Form möglicherweise das sehen, was ich tue und mich eigentlich mit dem Gedanken eigentlich nur anfreunden will. Und das ist im Grunde genommen teilweise, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, eine Selbsttherapiemaßnahme, um einfach damit besser klarzukommen. Und ganz einfach, weil ich Lust habe, diese Sachen einfach zu teilen. Und dann habe ich mich so Stück für Stück reingearbeitet und versucht dann so quasi im Machen weiterzulernen.
Klappt die Therapie?
Ja, ich kann mittlerweile meine Sachen mir wesentlich besser anschauen, ohne dass ich gleich wieder denke, das ist alles schlimm und furchtbar. Und das hilft einem tatsächlich, es hilft mir auch grundsätzlich besser zu sprechen, glaube ich. Weiß ich nicht genau, aber mir fällt zumindest immer häufiger ein, wenn ich immer wieder die gleichen Wörter sage als vorher. Und das finde ich ganz gut.
Hast du was gemerkt? Wir sind jetzt relativ aktuell, paar Tage nach der Content-ID Super-GAU auf YouTube, die sehr viele YouTuber betroffen hat. Hast du da irgendwas von gespürt, abbekommen, weil du ja auch nicht selber vor der Kamera bist, sondern auch mich, Spielmaterial hast?
Mich direkt eigentlich wenig, weil ich nicht verpartnert bin. Also diese ganze Content-ID-Geschichte, ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich ein bisschen zu rede, ist eine fast eine halbe Stunde lang geworden, aber diese Content-ID-Geschichte gab es schon vorher und ich hatte 3 Videos, die davon betroffen waren. Ich habe die, als ich diese ersten Gerüchte gehört habe, habe ich die alle entfernt, weil ich mir dachte, ich will damit nichts zu tun haben. Aber es ist natürlich interessant, was jetzt genau passiert und ich finde vor allen Dingen die Reaktion von Google auf quasi die Kritik dieses Manövers ganz interessant, die einfach gesagt haben, naja, mach doch einfach, stell doch einfach die Musik in den Spielen ab, als ob das so einfach ist in Computerspielen, die ja ein Gebilde aus mehreren unterschiedlichen Aspekten sind und da ist häufig der Soundtrack ein zentraler Aspekt davon und man kann nicht einfach den Soundtrack abstellen und das durch irgendwas anderes ersetzen. Du veränderst dann den Eindruck des Spiels selber und
stellst ja, vor allem, wenn es eine Kritik ist, ist es ja auch völlig hanebüchen, klar.
Klar, ja. Also aber es ist interessant zu sehen, was jetzt passiert. Also da sind sehr viele Leute, die sagen, dass YouTube massiv schaden wird. Ich weiß es nicht genau. Man muss einfach schauen, wie genau das sich jetzt auch weiterentwickelt. Ich bin davon, wie gesagt, nicht getroffen, weil ich nirgends wie verpartner bin. Mein Kanal ist äußerst winzig, aber das gab es halt schon vorher. Es hat halt jetzt wesentlich mehr getroffen, weil sie eine Struktur eigentlich in der Art und Weise, wie YouTube-Partner quasi kategorisiert werden, verändert haben. Und da sind jetzt ganz viele plötzlich von dem System betroffen gewesen, die vorher einfach geschützt waren.
Was meinst du, wie hängt es zusammen mit diesem Partnersystem? Also warum greift es jetzt stärker durch? Oder?
Das hat damit zu tun, dass, also wenn man vorher quasi Videos monetarisiert hat, jetzt mit Computerspielinhalten, war man in aller Regel in irgendeinem Netzwerk, also in einem übergebauten Kanal, der mehrere kleinere Kanäle unter also sich versammelt hat. Also
wie Machinima oder wie die
genau, heißen. Genau, Machinima zum Beispiel, Polaris ist ein anderes, das sind so die beiden richtig großen. Und ich glaube, GameStar hat hier ein Netzwerk in der Art und Weise, also Gronkh ist zum Beispiel, glaube ich, bei GameStar, das ist so im deutschsprachigen Raum, glaube ich, das größte. Und jedenfalls mit dieser Hilfe konnte man dann ohne Probleme auf YouTube Gaming-Content monetarisieren.
Die waren gewhitelistet sozusagen.
Genau, diese Netzwerke haben quasi diese ganzen Content-ID-Geschichten und sonst irgendwelche Sachen abgefangen. Und jetzt ist quasi ein Wechsel reingekommen. Man weiß nicht genau, warum. Jedenfalls wird jetzt zwischen gemanagten Partnern und quasi loser verpartnerten Partnern in diesen Netzwerken unterscheiden. Und diese gemanagten Partner, das sind nur ganz wenige. Das sind die richtig großen Kanäle. Zum Beispiel Total Biscuit ist dabei, PewDiePie ist wahrscheinlich dabei. Also PewDiePie ist ja der größte YouTube-Kanal überhaupt von den Abonnenten her. Die sind gemanagt, die sind immer noch geschützt und alles, was quasi die eine Stufe drunter ist, das sind die Affiliates, die sind von diesem Wechsel betroffen. Und das sind extrem viele und das sind teilweise immer noch große Kanäle. So also
Angry
zum Beispiel
Joe oder sowas, genau.
Angry Joe ist dabei, Nerdcubed ist dabei, der glaube ich auch irgendwie 1,4 Millionen Abonnenten hat. Und das betrifft dann ja direkt in dem Moment auch deren Lebensunterhalt, weil die machen das professionell und das ist halt die Gefahr dabei, wenn dann ein Drittel von den Videos, wie zum Beispiel bei Angry Joe, plötzlich nicht mehr das Geld erwirtschaften, was sie vorher erwirtschaftet haben, dann bricht mir plötzlich mein Monatseinkommen weg.
Da wird aus dem Charakter Angry Joe mal wirklich der ernsthafte böse Joe, ja. Hat man gemerkt bei dem Video, dass es ihm wirklich an die Existenzängste drückt, so, gell? Ja. Ja, spannende Sache, was da noch passieren wird, weil es ist eine zweischneidige Nummer natürlich. Einerseits ist es natürlich bei einem journalistischen Inhalt, also bei dem Kritik zu dem Videospiel, wie du es gesagt hast, wäre es ja völlig albern zu sagen, die GEMA-geschützte Musik oder eben die lizenzgeschützte Musik darf dort nicht auftauchen, wenn der Spielehersteller selber die Lizenz zu diesem Musikstück ja eingekauft hat, wie es bei EA Sports Games oder bei GTA oder so ist. Ja? Ja. Also von daher hat der Musiker daran ja schon verdient oder die Plattenfirma. Und wenn man das Spiel kritisiert und einen Überblick geben will, dann ist natürlich, fühlt sich das irgendwie doppelt gemoppelt und unfair an, finde ich. Ja. Weil da eben ja auch der journalistische Aspekt ganz klar im Vordergrund steht. Aber es ist ja so ein schwammiges Gebiet. Also ich meine, es gibt halt auch sehr viele, die einfach nur spielen, ohne irgendwie Kritik, ohne also diese klassischen Let's Plays. Siehst du da einen Unterschied oder siehst du es da gerechtfertigter, dass da die Rechteinhaber anklopfen? Weil das sind ja in den seltensten Fällen die Publisher, oder?
Ja, das Problem an der Stelle, also es ist immer ganz furchtbar. Zum einen, die meisten Publisher haben überhaupt kein Problem. Großteil dieser Content-ID-Geschichten geht eigentlich über Musikrechteinhaber teilweise, zumindest jetzt in dem Moment. Was häufig mit diesen Content-ID-Claims belegt wurden, waren Soundtracks und Cutscenes. Cutscenes kann man teilweise verstehen, weil das jetzt in dem Sinne nicht das Gameplay selber ist und das vielleicht auch in dem Sinne am ehesten auch mit Filmmaterial zu vergleichen ist. Und halt die Soundtracks, was da teilweise lustig ist, dass auch mancher die Musiker selber gar nicht davon wussten, dass das belegt wurde. Ja. Ähnlich gesagt, da ging jetzt eine große Sache rum, wo sich der Entwickler von Thomas Was Alone übelst über einen bestimmten Rechteverwalter aufgeregt hat. Und jetzt auch teilweise dann innerhalb, also weil das auch Indie-Entwickler betrifft und Indie-Entwickler sind sehr stark darauf angewiesen, dass quasi ihre Spiele auf YouTube gezeigt werden. Das ist teilweise der Haupt PR-Zweig für die und das ist für die sehr wichtig, weil sie da sehr schnell sehr viele Leute erreichen kann und wenn quasi dann dieser Zweig dann bedroht wird, auch für die, durch diese Content-ID-Claims, die dann die YouTuber betreffen, das ist immer ein sehr merkwürdiges Mischverhältnis in dem Zusammenhang, aber ob das jetzt Let's Plays betrifft, das ist immer so die Frage, inwiefern sehe ich ein Let's Play in dem Sinne auch als transformatives Werk an. Ich glaube, so wird das bezeichnet. Ich habe da manchmal mit Problemen. Ich meine, ich mache auch ein Let's Play. Ich habe ein Let's Play zu Spelunky drin. Allerdings sage ich auch dazu, dass es zufällig generiert und sonst irgendwas.
Ich find,
da verändert sich das Spiel permanent selber.
Absolut. Ich finde, bei prozeduralen Spielen wie jetzt Starbound und Minecraft, wo Spelunky, wo die eigene Leistung ja auch sehr im Vordergrund steht, des Spielers, ist es nochmal was völlig anderes, so jemanden beim Let's Play zuzugucken, weil dort will ich ja sehen, wie hat dieser Mensch das gelöst, das gemacht, was ist dem passiert, da kann ich das total nachvollziehen, aber bei sowas wie Beyond, ja, was wirklich durch und durch linear durchläuft, da muss man halt wirklich keinem zuschauen, da kann ich schon auch verstehen, dass man sagt, nee, also da macht es überhaupt gar keinen Sinn.
Ich hab ein Problem, und du hast eigentlich mit Beyond ein gutes Beispiel gebracht. Ich habe ein Problem dann mit Let's Plays, wenn es quasi Spiele sind, bei denen es äußerst wichtig ist, dass man diese quasi blind für sich selbst erlebt. Hm. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem damit, wenn Leute Gun Home Let's Playen und andere Leute sich anschauen, weil ich dann immer denke, mit dieser Serie, mit diesen Videos, die du machst, ruinierst du anderen Leuten das Erlebnis, was sie in dem Spiel haben könnten, wenn sie sich das anschauen. Weil Gun Home funktioniert nur dann, wenn du nicht weißt, was um dich herum passiert. Wenn du blind reinläufst, ähnliches zum Beispiel auch bei
Brothers. Wenn du dein eigenes Tempo halt hast, dein eigenes Tempo, deine eigene, wann findest du welche Elemente des Spiels heraus, wann entdeckst du für dich irgendwelche Story-Segmente und so, ja.
Genau, und es geht vielleicht auch gar, vielleicht kann man, das Problem, glaube ich, tatsächlich ist, dass man vielleicht versucht, etwas pauschal einzuordnen, was jetzt Computerspiel angeht, was eine riesige Bandbreite auch an Ausdrucksmöglichkeiten in dem Sinne hat. Also wenn man das sich zum Beispiel anschaut, du hast sowas unglaublich Lineares, Festgefahrenes wie Beyond, und dann hast du ein Spiel wie Spelunky, was sich vollkommen über seine Systeme quasi generiert und durch seine Systeme quasi permanent neue Erlebnisse erstellt. Und das quasi in eine Kategorie zu stellen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und da muss man vielleicht schauen, dass man das so Stück für Stück irgendwie abstuft. Und das ist, denke ich, jetzt momentan einfach ein Lernprozess, durch den YouTube geht, durch den die Leute gehen, die diese Videos machen. Das Problem ist jetzt natürlich quasi, weil das jetzt so lange eigentlich quasi legal war und die Leute damit Geld verdient haben, haben sich jetzt einfach diese Formate etabliert und diese Leute haben sich etabliert und jetzt ist es natürlich ein Problem, wenn du den einfach jetzt quasi den Fußboden wegziehst, ist das ein bisschen schwierig einfach, glaube ich. Und da muss man jetzt eben schauen, wie man irgendwie Kompromisse findet und sonst irgendwie quasi dann dieses ganze Problem löst.
Ja, und ich glaube, es gibt keine bessere Werbung als ein Spelunky Daily Run Videoformat. Das war ja so eine geile Idee, so einen generierten Level immer nur einmal spielbar zu machen und Leute streamen das und publishen das und wird live zugeguckt, wenn bestimmte große Spiele, Journalisten das spielen. Also ich glaube, es gab keine bessere Motivation, da sowas zu sehen und dann selber voll Bock drauf zu kriegen.
So bin ich auf das Spiel überhaupt aufmerksam geworden, beziehungsweise habe auch selber dann das Interesse bekommen, dazu eine Serie draus zu machen, weil ich habe angefangen, Northern Line zu folgen. Das ist ein YouTuber, der hat, glaube ich, so 250.000 Abonnenten. Ist so, wenn man sich das mal anschaut, ist quasi mittelgroß im ganzen Kontext. Aber der hat mit ein paar anderen, bevor Spelunky rausgekommen ist, von Derek Yu die PC-Version bekommen. Und die haben, glaube ich, für 2 Wochen lang, haben sich diese YouTuber und ein paar Entwickler, Edmund McMillan war dabei, also der Macher von Super Meat Boy und Binding of Isaac, die haben quasi diese Daily Challenge gespielt. Und das war in dem Sinne ein perfektes PR-Manöver, weil die ganzen Leute, die halt diese Kanäle geschaut haben, dann schon gesehen haben, okay, das gibt es alles. und ich möchte das dann auch machen und möchte das dann teilen. Und was Besseres kann man quasi für diese Form auch von Spielen nicht machen. Und in dem Sinne, ich glaube, das Remake von Binding of Isaac wird auch sowas bekommen. Und ich glaube, diese Form von Daily Challenge wird denn jetzt in diese Form von Spielen auch immer Stück für Stück weiter reingehen, ja, weil es einfach sich perfekt anbietet.
Ja, auch. Und sowas wird sich, glaube ich, auch auf die Konsolen übertragen, seit der Share-Button jetzt ja irgendwie schon im Gamepad inkludiert ist bei der PS4. Bietet sich solche Spielmodi natürlich extrem an, gerade für Autorennspiele und solche Geschichten natürlich auch und Arcade-Games. Ja. Und ich hatte ja neulich auch den, wie hieß er noch gleich, den Macher von The Stanley Parable hier.
Ja, cool.
Und der hat ja auch so eine geile Idee gehabt, dass er diesen 2-3 Let's Playern eine Custom, also eine personalisierte Demo zukommen hat lassen. Ein personalisiertes Spiel, wo der Sprecher von The Stanley Parable die Let's Player direkt angesprochen hat. Und die Videos sind natürlich auch durch die Decke gegangen. Also man kann ja mit diesen verschiedenen Medien auch wahnsinnig schön spielen und auch solche Formate für sich selber nutzen. Und der hat gesagt, danach sind die Bestellungen durch die Decke gegangen, ja, weil das halt einfach gewertschätzt wurde, sowas.
Ja, ich denke halt auch, diese Kooperation in dem Sinne kann auch grundsätzlich spannend sein, wenn ich mir das halt auch jetzt in dem Fall aus dem Spieldesign-Standpunkt teilweise überlege. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel so Spiele wie Surgeon Simulator und ähnliche Sachen, das ist ein Genre, das ist ein Let's Player-Genre, wenn man sich es so überlegt. Das ist ein extra ein Spiel, weil es durch die Kontrollen einfach so vollkommen lächerlich ist und wenn man es alleine spielt, überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Wenn man sich, also mir, ich fand das vollkommen banal, als ich es gespielt habe, aber wenn man sich das einfach anschaut, jemanden dabei zuzugucken, wie er einfach furchtbar sich durch die Kontrollen stümpert und sonst irgendwas, dann ist es natürlich in irgendeiner Form unterhaltsam, wenn derjenige, der das macht, auch noch gut kommentieren kann, dann natürlich. Und dann ist es unterhaltsam und ich glaube, dass es teilweise vielleicht ein bestimmtes Gebiet von Spielen gibt, die extra für diese Form von Inhalt gemacht werden. Könnte man sich natürlich dann auch 15 bis 10 Jahre in die Zukunft überlegen, dass quasi dann Kanäle Entwickler beschäftigen, die dann Spiele machen, die diese dann zeigen.
Das finde ich überhaupt nicht abwegig, die Überlegung. Also es ist eigentlich die logische Fortführung davon, das ist ja auch, was man jetzt schon beobachtet, dass eigentlich nur die Let's Plays funktionieren, die einen Entertainment-Charakter haben. Ja, also so diese Unterhaltungsnummer fahren. Man schaut nicht mehr zu wegen dem Spiel, sondern man schaut zu wegen dem Unterhalter, wegen dem Entertainer, wegen der Geselligkeit,
ja,
es kommt Teil halt dieser Community zu sein, Teil der Inside-Jokes zu sein. Und da bieten sich solche Spiele ja auch an, die irgendwelche prozeduralen, zufallsgenerierten Geschichten haben.
Ja, das ist zumindest einfacher auch für den Kommentator daraus dann was zu machen. Wenn ich zum Beispiel Spelunky spiele und irgendeine absolut lächerliche Kettenreaktion passiert, gut, in aller Regel bin ich dann in dem Moment leise, aber das ist natürlich was für Leute, die ein bisschen dynamischer sind, vielleicht dann in dem Moment dann sich natürlich großartig aufzuregen und irgendwas Lustiges dann rauszuposten, passt es natürlich wesentlich besser. Und dann bietet sich das wesentlich besser an, wohingegen ich natürlich dann in bestimmten Spielen es dann vielleicht einfach schwerer habe. Ja. Und es kommt auf den Kommentator, denke ich, dann teilweise auch noch drauf an, aber absolut.
Also ich bin gespannt, wo das hinführt. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema, aber es wäre eine schöne Überleitung. Glaubst du denn, dass das Spiel, über das wir heute sprechen, ein gutes Let's Play, also gehört es in das Let's Player-Genre?
Ich glaube nicht.
Nee,
glaube ich auch nicht. Ein bisschen schwierig. Weil es sehr ruhig ist eigentlich und man sehr viel nachdenken muss. Also das ist zumindest bei mir immer, wenn ich das Spiel spiele. Ich habe Schwierigkeiten, das quasi so komplett dann durchzukommentieren oder hätte es dann.
Ja, weil man schon sehr vertieft ist. Die Rede ist, jetzt haben wir eine Viertelstunde gebraucht, um zum Spieltitel zu kommen. Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist üblich bei mir.
Wir wollen reden über Desktop Dungeons, ein Indie-Spiel auf Steam. Bin ich auch so drüber gestolpert, weil der Superlevel-Chat bei uns intern da das irgendwie ziemlich abgefeiert hat. Und auch völlig zu Recht, weil es wirklich ein sehr skurriles, unterhaltsames, spaßiges Spiel ist, was meinen Nerv auch ziemlich getroffen hat. Vielleicht magst du es mal kurz erklären, was man in dem Spiel macht oder um was es geht.
Ja, also Desktop Dungeons ist, ich glaube, die beste Bezeichnung, das habe ich auch bei meinem Eingang von dem Video gesagt, kann man am besten, glaube ich, als Casual Roguelike bezeichnen, obwohl eigentlich das Casual man jetzt nicht in dem Sinne verstehen sollte, dass es leicht sei oder einfach zu begreifen sei, sondern eher in der Hinsicht, dass man sehr schnell reinkommt und eigentlich auch in der sehr kurzen Sitzung irgendwie das Gefühl hat, man hat was Interessantes
vollbracht. Also ein eingängiges Roguelike.
Genau. Das Lustige bei Desktop Dungeons so ist, und es ist im Grunde genommen in der Hinsicht in der gleichen Liga wie zum Beispiel Spelunky, ist, dass es ursprünglich ein Freeware-Spiel war. Also das nennt sich dann die Desktop Dungeons Alpha. Die kann man immer noch frei verfügbar auf der Homepage der Entwickler bekommen. So nebenbei, man kann auch das Spiel auf der Homepage der Entwickler kaufen. Nur so nebenbei. Also ist nicht unbedingt immer nur auf Steam, sondern das man stimmt, kann auch immer dann da schauen. Das geht dann in aller Regel über das Humble Widget. Man kann da einen Dollar zahlen. Das ist dann manchmal billiger dann auch noch.
Und die Entwickler kriegen auch mehr ab.
Ganz genau. Und jedenfalls, die Alpha kann man sich da auch runterladen. Und das war damals eigentlich nur immer, das Grundprinzip ist, man hat ein Level von einem Dungeon, beziehungsweise es gibt einfach nur ein Level. Und Ziel ist es quasi, alle Gegner in diesem Level zu besiegen.
Mhm. Und in dieser typischen Dungeon-Crawler-Atmosphäre, also genau. Es ist von oben, man sieht die Charaktere aber, wie nennt man das eigentlich, diese Perspektive? Man sieht den Dungeon von oben, aber man sieht die Charaktere von der Seite.
Ja,
ja, weiß also auch nicht mehr, quasi Oldschool-Perspektive.
Ja. Immerhin ist nicht ASCII.
Ja, das stimmt, aber es fehlt nicht viel.
Ja. Ja.
Und das Schöne daran ist, es ist eigentlich gar nicht so ein Roguelike mit viel Action und Skill-Level, so was die Hand-Augen-Koordination angeht, sondern es fühlt sich eher wie ein Puzzle-Roguelike an, würde ich sogar sagen.
Ganz genau.
Weil es ist quasi rundenbasiert und du hast alle Zeit der Welt. Also du kannst Schritte vorwärts gehen, du kannst unentdeckte Felder des Dungeons aufdecken, findest dann Monster und kannst dann in aller Ruhe draufklicken zum Kämpfen, kannst Waffen ausrüsten, kannst Gegenstände, kannst Zaubersprüche, hast verschiedene Klassen. Also es wird immer tiefer, immer breiter, was dir für taktische Möglichkeiten offenstehen. Und der Clou an der Sache ist, diese Lebensenergie mit der Entdeckung zu koppeln.
Ja, es ist grundsätzlich so, das ist lustig, so nebenbei, wenn man von Roguelike spricht, man muss immer vorsichtig sein bei der Definition, weil da gibt es Menschen, die sehr militant sind, was das angeht. Ich glaube, Desktop Dungeons ist in deren Definition höchstens ein Roguelike-like, das heißt, es ist ein Spiel, was Roguelike-Elemente hat. Also es hat Permadeath, die Level sind zufällig generiert, es hat quasi Permadeath, weil man hat nur einen Helden dann in dem Dungeon immer selber drin und wenn der tot ist, ist der Dungeon zu Ende. Das Spiel ist da allerdings nicht zu Ende. Also wie gesagt, das sind dann immer diese Variationen und das ist tatsächlich für einige Menschen wichtig. Ich glaube, die Definition von Roguelike nennt sich auch die Berlin-Definition oder so. Also es ist tatsächlich so. Ich kenne mich selber nicht so
die
sehr
damit aus. Die Hipster-Definition.
Oh, da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, ob das die Leute mögen, aber es ist tatsächlich so. Das ist in dem Sinne lustig, weil Roguelike sind quasi auch waren lange Zeit eigentlich nur ein sehr, sehr, sehr kleines Segment und waren eigentlich sehr stark in dem Indie-Sektor verortet. Und sind eigentlich in diesem Jahr tatsächlich übelst stark rausgekommen. Also ich bin selber erst so richtig in diese Form von Mechanik und sonst was reingestiegen in diesem Jahr. Ich habe mit Teleglitch angefangen und dann so Stück für Stück die nächsten. Und es sind ewig viele rausgekommen. Und in dem Sinne ist Desktop Dungeons, finde ich in dem Zusammenhang ganz interessant, auch wie du es gesagt hast, weil es jetzt keins ist, was jetzt sehr stark mit Action-Spielelementen arbeitet, sondern in dem Sinne wesentlich klassischer an dem ist, was Roguelike sind, nämlich eher rundenbasierte Rollenspiele in dem Sinne und das ist es ja quasi auch.
Mhm. Genau, ja. Und es koppelt diese klassischen Elemente innerhalb des Dungeons mit dem Permadeath im Dungeon, koppelt es sehr, sehr schön und sehr sehr motivierend mit einer, ja, mit so einer quasi Mini, wie nennen wir das denn dann? Wirtschaftssinn würde ich es jetzt nicht bezeichnen, so ein Metagame quasi. Du hast ein Dorf, Ressourcenmanagement und Städtebau, so. Also du hast halt so ein kleines Dorf und dort hast du dann verschiedene Gebäude, die du dazu kaufen kannst. Du kannst Gebäude upgraden, also du kannst die Taverne upgraden oder den Inn oder den die Höhle und kriegst dann immer mehr Sachen dazu, die Diebesgilde, da bekommst du dann und solche Geschichten. Und da ist jetzt kein wahren Wirtschaftssystem oder irgendwas, was du da managen musst, aber du kannst die Erfahrungen und die Gegenstände und das Geld, was du innerhalb der Dungeons generierst, dort halt auch wieder investieren, um es besser zu haben innerhalb der Dungeons. Und das ist
und
so.
Und dir nochmal zusätzlich.
Um zusätzliche Boni zu geben.
Ich unterbreche Leute immer.
Nee, schon okay.
Ja. Nee, es ist auch, man kann es auch, ich merke das immer wieder, ich spiele das immer nur so in sehr relativ kurzen Schüben.
Dafür ist es aber auch ideal.
Anderen Sachen, ja, und ich komme recht langsam vorwärts, weil ich auch häufig einfach in den Quest-Dungeons nicht weiß. Da komme ich. Schaff's immer so bis kurz vorm Boss und dann sehe ich, oh verdammt, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, gehe ich einfach raus und sammle meine Ressourcen, weil das ist in dem Sinne ja auch das Schöne. Selbst wenn man fehlschlägt, soweit ich weiß zumindest, kann man immer noch das Gold da aus dem Dungeon mit rausziehen. Zumindest, ich glaube, wenn man lebend raus kann. Also es ist nicht so, dass man seinen Dungeon immer abschließen muss, um quasi das Gold zu bekommen. Man kann auch immer, solange der Charakter lebt, rausgehen und quasi in Rente gehen mit dem Charakter und bekommt das, was er an Gegenständen mit sich rumträgt und ähnliche Sachen quasi als Gold wert zurück. Und genau, kann
man kommt da die Belohnung nicht. Also jeder Dungeon hat natürlich so eine Trophäe, das Horn des Endbosses sozusagen oder die Goldkettchen oder sowas. Und die nimmst du nicht mit raus, was schon ärgerlich ist, aber es ist dadurch halt nicht so frustrierend, wenn du einfach rechtzeitig den Stecker ziehst. Nochmal kurz zu dieser Grundmechanik. Die fand ich eigentlich ziemlich clever. Das Dungeon fängt ja komplett schwarz an. Und mit jedem Schritt, den du läufst, klickst du einfach mit der Maus hin, werden halt so dieser Fog of War sozusagen aufgedeckt. Damit war es ja erstmal. So, jetzt kämpfst du gegen Monster und verlierst Lebensenergie. Du kannst natürlich auch Heiltränke finden innerhalb des Dungeons, kein Problem, die kannst du dann einfach trinken. Aber die grundsätzliche Heilmechanik hängt mit dieser Rundenbasiertheit sozusagen zusammen. Weil immer wenn du einen Schritt läufst und was aufdeckst, heilst du dich damit, weil ja ein Stück Zeit vergangen ist. Das Problem ist, dass die Monster auch heilen. Und von daher muss man die Entdeckungsphasen innerhalb des Dungeons relativ geschickt und sehr überlegt platzieren, weil man damit auch sein Ressourcenmanagement der Lebensenergie quasi im Auge behalten muss. Also ein bisschen blöd zu erklären, aber wenn du halt fast tot bist, musst du wieder genügend schwarze Flecken im Dungeon übrig haben, um dich überhaupt wieder heilen zu können. Weil wenn du das nicht gut managst, dann stehst du vorm Endboss und hast einfach nicht genügend Lebensenergie oder nicht eine hoch genug Stufe erreicht mit Erfahrungspunkten.
Genau, es gibt noch eine Möglichkeit, sich zu heilen. Und das ist eigentlich das Lustige. Ich habe, als ich in den letzten Tagen immer wieder häufiger gespielt habe, danach was wieder festgestellt ist, man kann auch die Level-Ups quasi zum Heilen nutzen.
Mhm, genau.
Also, weil jedes Mal, wenn der Charakter hochlevelt, er startet auf Level 1 und das Maximum ist Level 10. Und jedes Mal, wenn er hochlevelt, wird seine gesamte Gesundheit geheilt und soweit ich weiß, auch sein gesamtes Mana wieder aufgefüllt. Mhm. Und das kann ich natürlich auch nutzen. Und das ist das Lustige an dem Spiel. Du hast es wunderschön auch einfach das Ressourcenmanagement schon erwähnt. Das gesamte Spiel dreht sich darum, wenn ich quasi den Dungeon erkunde. Jeder Aspekt ist im Grunde genommen eine Ressource. Jetzt das Gold, was ich aufsammle natürlich, die Tränke, die ich aufsammle, das Erkunden selbst und auch die Gegner. Und vor allen Dingen, sobald ich anfange, meine Gegner quasi zu überleveln, die niedrigstufigeren Gegner, kann ich zum Beispiel nutzen, um mich schnell aufzuleveln. Wenn ich feststelle, okay, ich bin nur noch 3 Punkte davon entfernt und bin kurz davor zu sterben an diesem einen Level-5-Gegner, aber da hinten irgendwo in der Ecke habe ich noch einen Level-3-Gegner hinterlassen, den kann ich jetzt schnell umhauen, mich aufleveln und dann habe ich wieder genügend Gesundheit, um quasi dann den anderen Gegner umzubringen, weil solange ich nicht erkunde, heilt der sich ja nicht. Ja. Und das heißt, ich kann das nutzen. Und das ist dann noch ein Aspekt, den ich nutzen kann. Und ich muss permanent das quasi auseinanderbalancieren, was genau ich mache und was jetzt in der Situation, in der ich momentan mich befinde, der intelligenteste Weg ist. Und manchmal ist es vielleicht sogar intelligent, am Anfang recht viel zu erkunden, um dann einfach zu schauen, wie die Gegnerkomposition ist und ähnliche Sachen und ob ich vielleicht einen wichtigen Gegenstand finde oder einen Zauberspruch finde, der es mir wieder einfach macht. Und es ist ein unglaublich kompliziertes Spiel, wenn man ein bisschen länger darauf schaut. Es sieht am Anfang sehr simpel aus, aber wenn man erstmal ein bisschen drinsteckt, dann merkt man plötzlich, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten ich eigentlich habe, mit den einzelnen Elementen zu interagieren und dann in irgendeiner Form vielleicht doch noch quasi Fortschritte zu finden, wo ich vielleicht am Anfang dachte, dass das vielleicht gar nicht mehr ginge.
Ja, weil es passiert am Anfang relativ häufig, dass man halt einfach so durch den Level marschiert, da ein bisschen Feuerbälle wirft, da ein bisschen Tränke trinkt, dann zu früh auch die Tränke trinkt und dann steht man bei dem Level 10 Endboss und man hat Level 6 oder so und dann denkt man sich, wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn in dem abgesteckten Areal bis Level 10 kommen, um den irgendwie einigermaßen zu kloppen? Das ist echt der ganze Reiz an diesem Spiel und es bietet dir so viele Möglichkeiten. Es ist wirklich einfach großartig, das dann sich da rein zu tüfteln. Diese Grundmechaniken, die hat man dann relativ schnell drauf. Okay, wann laufe ich, wann erkunde ich, wann lasse ich mir Feinde übrig, wann hebe ich sie auf? Und dann kommen ja die ganzen Zusatzfeatures dazu. Also du hast dann zum Beispiel einen Zauberspruch, da kannst du dir einfache Gegner vor die Nase teleportieren. Denkt man erstmal, wenn man das findet, wozu brauche ich das? Ich finde die doch sowieso. Klar, weil du dann natürlich die leichten Gegner gleich am Anfang hast, ohne groß zu entdecken, weil du sie quasi herbeamen kannst und kannst schnell aufleveln am Anfang. Es kann nämlich auch durchaus passieren, dass du anfängst zu entdecken und irgendwie nur Level 5 und Level 7 Gegner findest und gegen die hast du eigentlich keine Chance. Oder du findest irgendwelche Zaubersprüche, die die Gegner benommen machen für die erste Runde, so dass du Erstschlag hast. Oder du hast ein Amulett, was dir aufzeigt quasi im Fog of War, wo die nächsten Feinde sind, damit du besser planen kannst. Und die verschiedenen Klassen kommen dann noch dazu, verschiedene Rassen. Die Diebe haben natürlich andere Fähigkeiten, die sammeln mehr Gold ein als die Krieger. Zwerge haben dann wieder eine andere Basisfähigkeit, die sich verändern. Und das gepaart mit den zufallsgenerierten Leveln, also ich weiß gar nicht, wann man je aufhören sollte, dieses Spiel zu spielen.
Ja, das und dann auch noch unterschiedliche Spielmodi. Ja. Also ich habe auf der einen Seite, ich habe ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Ich kann auf der einen Seite einfach irgendeinen Zufallsdungeon spielen. Ich kann immer auf die Karte gehen, also man muss in die Taverne gehen, auf der Dorfkarte. Und dann kann ich einfach den Zufallsdungeon anwählen. Der stellt mir irgendwas zusammen, gibt mir irgendeinen zufälligen Helden mit einer zufälligen Rasse und wirft mich dann in den Dungeon so rein.
Quick Game sozusagen.
Genau, und dann kann ich dann quasi Story Dungeons spielen, wo ich bestimmte Quests erledigen muss, wo ich vielleicht auch teilweise an bestimmte Bedingungen gebunden bin. Und dann kann ich Klassenherausforderungen spielen, die dann mir in irgendeiner Form dann natürlich irgendwelche Vorteile vielleicht bringen könnten, wo ich dann halt mit einer Klasse einen bestimmten Dungeon leer räumen muss. Und dann gibt es noch die Puzzles, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, die aber eigentlich ein sehr gutes Tutorial sind, wenn es darum geht, an zum Beispiel bestimmte Zaubersprüche zu sagen, was du auch sehr schön gesagt hast, mit den Gegenständen, die erstmal nutzlos sind. Das sind Sachen, die mir mittlerweile sehr häufig auffallen, wenn ich diese Form von Spiel spiele. Das habe ich zum Beispiel auch in Spelunky gemerkt und in ähnlichen Sachen. Man nimmt irgendwelche Gegenstände auf und denkt erstmal, vorweg ein bisschen mit den Räumen, denkt erstmal, das ist doch vollkommen wertlos. Wofür brauche ich das Teil? Ich konzentriere mich erstmal auf irgendwelche simpleren Gegenstände, die mir direkten Vorteil bringen. Oder Zaubersprüche jetzt im Falle von Desktop-Dungeons. Und irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr die Mechaniken verstehe, bemerkt man plötzlich, ach Moment, ich könnte ja zum Beispiel diesen Zauberspruch nutzen, mit dem ich Wände zerstören kann, nutzen, um mir meine Defensive zu erhöhen, um dann eventuell diesen einen schlimmen Gegner umzuhauen, damit ich dann aufleveln kann und weitergehen kann. Und was auch ganz lustig ist, zum Beispiel der Zauberspruch, mit dem ich Gegner versteinern kann, die mir dann für den nächsten Gegner, den ich töte, Erfahrungspunkte Bonus bringen, weil das kann ich zum Beispiel nutzen, um Level 1 Gegner zu versteinern und dann einen Gegner zu töten, der ein Level über mir ist, weil dann kriege ich nochmal einen zusätzlichen Bonus und kann dann nochmal weitermachen. Also es ist unglaublich viel, was man machen kann, einfach.
Ja. Und was hatte ich jetzt gerade noch? Ein Aspekt. Verdammt. der Humor, genau.
Genau.
Der Humor kommt noch dazu. Du hast gerade gesagt, Story-Mission. Da gibt es zum Beispiel jetzt ganz am Anfang einer der ersten großen Feinde, die dann auf dich zukommen. Da ist es sehr, sehr selbstironisch geschrieben, diese ganze Sache. Ich habe jetzt nicht alles komplett gelesen, aber es sind schon auch wirklich nette Texte. Ja? Also am Anfang habe ich irgendwie jetzt, klicke ich weg, ich will jetzt diese Mechanik kapieren, ich will jetzt wirklich diese Herausforderung packen. Aber es bringt nochmal so einen zweiten, so eine zweite Ebene rein. Also du kämpfst dann gegen Buchhalter zum Beispiel. Der böse Buchhalter und solche Geschichten. Und wenn man da so ein bisschen Spaß an guten Texten hat, dann ist das durchaus auch noch ein sehr amüsanter Level, der damit reinkommt.
Ja, und das sind eine von den Gegnern sind die Meatman. Das finde ich bei Indie-Spielen immer schön zu sehen, wenn quasi die einzelnen Entwickler quasi
Super Meat Boy,
Meat Boy dann zum Beispiel haben. Und ich glaube, da war noch irgendein Gegner oder sowas, fällt mir gerade nicht ein, der auch noch von irgendwo anders eingebaut wurde oder so. Ja. Und das finde ich immer schön zu sehen in diesen Spielen quasi. Da sieht man quasi, dass immer noch bis zum bestimmten Punkt eine Form von Community in diesen drin sind und wir Entwickler gegenseitig quasi dann Werbung auf ihre eigenen Spiele machen und das zeigen und sich gegenseitig unterstützen. Und das sieht man dann in diesen Elementen immer sehr schön. Mhm.
Das stimmt, ja. Was ich auch gut finde, dass das Spiel wahnsinnig fair ist. Also gerade bei einem Permadeath-Spiel finde ich das wahnsinnig wichtig, dass du nie das Gefühl hast, das Spiel hat dich betrogen oder beschissen oder war unfair zu dir. Also das Spiel ist nie unfair, weil du immer eigentlich absolute Klarheit darüber hast, was die Konsequenzen sind von dem, was du als nächstes tun willst.
Genau.
Es zeigt dir ja sogar an, wenn du gegen einen Gegner kämpfst, ob du den Kampf gewinnen oder verlieren wirst. Also wenn du siehst, okay, der andere Typ ist einfach stärker, das ist jetzt kein Zufallswürfelergebnis oder so, gibt's ja auch manchmal, dass er so dran steht wie bei Civilization oder so. Du wirst wahrscheinlich gewinnen oder vielleicht auch nicht. Es steht einfach klipp und klar dran, wenn du jetzt hier klickst, bist du tot. Und wenn du es dann machst, hast du halt einfach nicht aufgepasst. Es zeigt dir wirklich alles an, wenn du wissen willst, wie viel Schaden mache ich jetzt dem Gegner, wie viel Schaden werde ich kriegen. Du kannst es ziemlich genau planen und von daher ist es gerade für Leute, die sich da in sowas reinsteigern können und dann so Zahlenspielereien dann auch vollziehen wollen, ist es, glaube ich, einfach ein Traum. Einfach zu wissen, okay, ich muss noch einen Schritt darüber und dann nehme ich einen Trank und dann steige ich auf und dann haue ich ihm eine rein.
Ja, oder dann teilweise einfach dieser Moment, du kämpfst gegen Gegner im ersten Moment, okay, wenn ich jetzt noch einmal ihn angreife, sterbe ich, aber ich kann ja versuchen zu erkunden und vielleicht regeneriere ich mehr Gesundheit als er.
Ja, genau. Oder du hast Erstschlag oder solches.
Genau, kann quasi die Balance kippen und dann weißt es aber nicht genau. Und das ist zumindest bei mir häufig der Fall, dass ich irgendwie das nicht richtig einschätzen kann und dann probiere ich das und dann greife ich weiter und dann sehe ich immer, verdammt, ich krieg's einfach nicht hin. Genau. Und jetzt habe ich so viel Raum und so viel quasi Erkundungsraum für diesen einen Gegner verschwendet, den ich nicht umbringen konnte. Und ach verdammt, ich gehe einfach raus, ich fange ihn nochmal von vorne an.
Ja. Und das ist eben das, was mir auch gefällt. Man geht einfach raus und hat trotzdem noch was mitgenommen. Ja. Das ist das, was bei Spelunky mich einfach wahnsinnig abschreckt, dass ich oder mich frustriert, dass ich dort wirklich nur die eigene Erfahrung mitnehme. Ich habe so gar nicht das Gefühl, dass ich bei Spelunky irgendeinen Fortschritt gemacht habe, wenn ich sterbe. Also von diesen Level Shortcuts quasi abgesehen, die man da erreichen kann. Das ist ja so ziemlich das Einzige, was man mit rausnimmt nach dem Tod.
Ja, die Shortcuts bringen einen eigentlich aber auch eher um. Eben. Also die Shortcuts sind auch nur dazu da, dass man quasi sieht, okay, diese Gegner kommen da, aber das Interessante bei den Shortcuts ist eigentlich, es ist quasi so, wie wenn du Diablo spielst und ein Shortcut mit einem Level 1 Charakter in eine Level 50 Zone direkt.
Das bringt dir nur was zum Üben sozusagen,
ja, für die späteren. Ja, du siehst sofort, Abschnitte. Okay, ja, die Gegner kommen da, ich gehe wieder zurück auf Level 1 und hole mir erstmal die Gegenstände.
Und das gefällt mir hier sehr gut, dass ich immer noch das Gefühl habe, mein Dorf wächst, meine Ausrüstung wächst. Ich habe trotzdem was dazu bekommen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die 1000 Goldstücke waren, die ich am Ende bekommen hätte, habe ich immer noch irgendwie 200 mitgenommen, kann ich trotzdem irgendwas aufrüsten und neu probieren. Und man hat einfach auch sehr viel Motivation dadurch, dass du halt sagen kannst, okay, jetzt mit dem Zauberer hat's nicht funktioniert, dann probiere ich jetzt halt mal den Elfenkrieger und nehme irgendwie noch diesen Ausrüstungsgegenstand mit, der mir von Anfang an gleich das und das und das macht.
Ja.
Das ist echt cool geworden.
Das ist auch das Großartige grundsätzlich an dieser Form von Spielen ist, dass es nicht direkt immer darum geht, einen Fortschritt jetzt zu haben, in dem Sinne, dass man ein Spiel vervollständigt, sondern einfach es darauf ankommt, dass man eine interessante Zeit hat und ein interessantes Erlebnis innerhalb dieser Zeit und irgendwas hat, was einzigartig ist. Und was ich sehr schön finde bei Desktop Dungeons ist ganz einfach, dass es auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen Menschen die Möglichkeit gibt, eine interessante Zeit zu haben. Auf der einen Seite hast du diese unterschiedlichen Herausforderungen, ob ich jetzt ein Puzzle mache, ob ich jetzt eine Klassenherausforderung mache, ein Story Dungeon oder sonst irgendwas. Darauf habe ich das, dann kann ich natürlich versuchen, mein Dorf weiter aufzurüsten und ähnliche Sachen. Oder ich kann auch einfach sagen, okay, ich spiele einfach nur einen zufälligen Dungeon und dann war's das erstmal für mich. Und ich kann das dann natürlich auch noch, wenn ich vielleicht es darauf anlege, es möglichst optimal zu machen, kann ich dann vermutlich dann auch das noch hinbekommen. Und es ist im Grunde genommen für sehr viele Spieler und für unterschiedliche jetzt Arten von Spielern was dabei, was in irgendeiner Form denen Vergnügen bereiten kann oder einem eine interessante Zeit und Herausforderungen bieten kann. Und das finde ich sehr spannend eigentlich in dem Spiel. Was ich mal gesagt habe, als ich den Entwicklern den Link zu meinem Video geschickt habe, habe ich gesagt, das ist ein Spiel, was ich ohne Probleme meiner Mutter empfehlen würde, weil ich denke, dass sie quasi innerhalb dieses Rahmens was Interessantes erleben könnte und was sie davon abhalten würde, immer wieder Flash Tower Defense Spiele zu spielen.
Ja, dafür, ich weiß nicht, also finde ich mutig, weil dafür ist es am Anfang doch ein bisschen komplex, oder?
Ich habe die Freeware bei ihr schon auf dem Laptop installiert gehabt. Sie hat sogar ein paar Mal gespielt gehabt. Ich hatte mir irgendwann mal den Gedanken, okay, meine Mutter fängt jetzt an, Roguelikes zu spielen und davon rücke ich jetzt erstmal nicht ab.
Sehr cool. Gut, also dann bin ich gespannt, ob deine Mutter das Spiel weiterspielen wird. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man hat ja auch auf Superlevel schon einiges darüber gelesen und ist jetzt auch kein ganz unbekanntes Spiel mehr geworden. Ich wünsche dem auf jeden Fall sehr viel Erfolg, diesem Spiel. Weil ich denke, da könnte noch einiges nachfolgen, auch was aus dieser Ecke kommt. Macht sehr viel Spaß.
Ja, was ich ganz interessant eigentlich finde, ist, wie wenig man eigentlich sonst noch von dem Spiel hört. Das hat auch vielleicht bei mir teilweise damit zu tun, dass ich dann häufig nur auf YouTube schaue. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall ein Spiel, was mehr Aufmerksamkeit benötigt oder bekommen sollte, als ist, weil es eigentlich in eine ähnliche Kategorie fällt, wie zum Beispiel Spelunky und Binding of Isaac, was ja aus dieser Form von Genre sehr große Aufmerksamkeit grundsätzlich bekommen hat. Und ich denke, es hätte es definitiv auch verdient.
Ja. Ich hätte es ja wahnsinnig gern auf dem iPad oder so. Ich glaube, das wäre das perfekte Spiel fürs iPad. So von der Größe.
Ich glaube, das ist auch geplant. Was halt da das Problem ist, das ist eine Geschichte, die mal war. Also das Spiel ist ja ewig lang in der Entwicklung gewesen. Also 2010 kam ja diese Alpha raus und eigentlich haben sie damals, die Entwickler damals schon angefangen und gesagt, sie wollen eine kommerzielle Version rausbringen. Und Desktop Dungeons war eines von diesen Indie-Spielen quasi, die in irgendeiner Form aus, von so einem Klon-Problem betroffen waren, wie es zum Beispiel auch Flambier war mit Ridiculous Fishing. Und ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht ein Problem war, dass sie erstmal gesagt haben, wir machen das jetzt erstmal nur für den PC. Aber ich meine, dass auf jeden Fall geplant ist, eine Tablet-Version zu bringen. Und ich würde es definitiv mir auch jetzt für ein Tablet besorgen, weil es ein wunderschönes Spiel ist, was man einfach anfangen kann, spielen kann und wieder weglegen kann.
Und ja, und durch die Rundenbasiertheit kannst du es auch jederzeit ausmachen. Da muss ja nicht groß irgendwie was gespeichert werden oder so.
Das Interface bietet sich auch ideal
dafür. Absolut, ja, mit dem Tippen und mit den draufklicken und drüberrollen und ja und nein. Also es wäre perfekt dafür gemacht. Gut, dann danke ich dir für den Besuch.
Gerne, immer wieder.
Desktop Dungeons findet man natürlich verlinkt bei uns auf Steam. Man muss mal Ausschau halten, jetzt ist ja bald wieder Steam Sale. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auftaucht. Ansonsten einfach mal beim Entwickler direkt vorbeischauen. Es ist auch mit Cloud Saving und so, man kann es auch auf vielen Rechnern verschieden, also man kann quasi immer wieder spielen, egal auf welchem Rechner man ist, was auch sehr praktisch ist, um nicht jetzt Bürorechner zu sagen.
Perfektes Bürospiel.
Ja, absolut, für die kurze Kaffeepause. Ich habe natürlich auch den Quick-Link von dir, den Quick-View von dir eingebunden, wo du auch nochmal eine halbe Stunde durch das Spiel quasi mit Bildmaterial klickst und man kann da genau sehen, wie das dann auch noch aussieht, was bei uns ja leider nicht geht.
Genau.
Gut, dann danke ich dir für den Besuch und ich hoffe, dass wir uns nicht erst auf der nächsten Gamescom wiedersehen, aber spätestens dort.
Ja, hoffentlich auch. Also, Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.